Ganz ehrlich, einen Tag eine Unterweisung, was sind die Basics, dass ich mich nicht verletze, dass ich andere nicht verletze. Ich lege ein Divot zurück, ich bessere eine Pitchmarke aus und dann lass die Leute einfach mal auf den Golfplatz kommen. Das brauchen wir definitiv, zwingend. Ansonsten haben wir keine Zukunft, was Nachwuchs angeht im Golfsport in Deutschland.
Wir starten ins Podcast-Jahr 2026. Quasi parallel zu unserem DGV-Jahresauftakt in Stuttgart, wo wir traditionell zum Start des Jahres Medienvertretern sowie Partnern des Deutschen Golfs über die aktuellen Zahlen, Daten und Fakten informieren, spreche ich mit Gregor Biernert. Gregor kommentiert seit knapp 30 Jahren Golf, ist ein ausgewiesener Fachmann und hat sich Magenta Sport angeschlossen. Der Sender überträgt seit kurzem auf zwei dafür neu gelaunchten Golfkanälen Turniere der PGA Tour sowie der DP World Tour. Insgesamt rund 300 Tage Live-Golf im Jahr. On top noch den Ryder Cup 2027 sowie 2029. Gregor erzählt seine Beweggründe und berichtet, dass Magenta Sport aus seiner Sicht eine riesige Chance für den gesamten Golfsport in Deutschland ist. Und damit dann auch direkt rein ins Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. So, und damit gehen wir rein in ein Podcast DGV Jahr 26. Wir haben eine kleine Pause gemacht zwischen Weihnachten, Neujahr und legen jetzt aber los. Ich freue mich drauf und begrüße meinen ersten Gesprächsgast und das ist Gregor. Grüß dich.
Konstantin, schön hier zu sein. Grüß dich auch.
Ja, danke dir für deine Zeit. Wie geht's dir? So Anfang, aber wir sind ja schon Mitte Januar.
Ja, genau, Mitte Januar. Das ging jetzt alles, wenn wir später noch drauf eingehen, so mit dem Rechtewechsel und allem drum und dran. Hab mich so halb im Weihnachtsurlaub und dann auch im Thailandurlaub mehr oder weniger überrascht bzw. beschäftigt. Dann ging es irgendwie quasi so aus Bangkok direkt in die Sprecherbox bei Thingspool für Magenta TV und so inklusive Doppelschichten bin ich noch nicht wieder ganz im Rhythmus, aber es geht mir ansonsten prächtig.
Ja, sehr gut. So soll es sein. Und genau, über das Thema wollen wir natürlich ein bisschen ausführlicher sprechen heute. Da hat sich ein bisschen was getan. Magenta Sport hat Rechte erworben und kommt jetzt als neuer, zumindest Player im Golfmarkt jetzt nochmal dazu. Aber lass uns doch erstmal einsteigen. Vielleicht kannst du den Hörerinnen und Hörern und mir nochmal sagen, wie kam es eigentlich, dass du zum Golf gekommen bist? Denn du bist ja eine sehr bekannte, vertraute Stimme und Gesicht, was die Übertragung angeht. Vielleicht kannst du uns da nochmal ein bisschen mitnehmen.
Kurzform ist tatsächlich, zum Golf bin ich gekommen, weil ich viel früher als Zehnjähriger schon, haben meine Eltern mich oft mit nach England genommen, weil mein Vater da beruflich zu tun hatte und dann, Vater hat gearbeitet, Mutter ist nach London gefahren und den Sohnemann haben sie auf dem Golfplatz auf meinen Wunsch abgestellt und das war damals wirklich noch so, das waren so diese öffentlichen Plätze, ich glaube, ich habe, das ist ja mittlerweile über 40 Jahre, ich glaube, ich habe dann irgendwie einen Pfund bezahlt und konnte irgendwie diesen neuen Löcher öffentlichen Platz beackern und das waren irgendwie so meine Golfanfänge und dann haben sie bei uns um die Ecke einen Platz gebaut und so bin ich dann mit der Zeit dazugekommen. Und tatsächlich zum Kommentieren, ich habe Sport, Medien und Kommunikation studiert an der SPOHO in Köln und da war es für die Richtung zwingend notwendig, zwei Praktika zu machen bei den audiovisuellen Medien. Das war dann damals Premiere noch und eins bei Printmedien. Naja, und dann habe ich 3 Monate Praktikum gemacht bei Premiere. Da hing auch die Golfredaktion noch mit dem deutschen Sportfernsehen zusammen und so. Und dann habe ich so angefangen, so Turnierzusammenfassungen mal zu kommentieren und Magazine zu übersetzen. Das lief damals noch mit diesen Digi-Beta-Bändern. Das heißt, es war noch nicht live, so ein bisschen zum Stimmeschulen. Wenn ich mich da irgendwie verhaspelt habe, dann wurde das Band zurückgespult. Echt lustig, was das noch für Zeiten waren. Dann haben sie mich nach dem Praktikum irgendwann tatsächlich mal nach ein paar Wochen so ins kalte Wasser geworfen. Da habe ich so ein kleines damaliges European Tour Turnier dann kommentiert. Und dann haben sie mich weiter gebucht und ich bin dabei geblieben. Und da war das mit dem Studium, das habe ich dann irgendwann Jahre später beendet. Und dann bin ich irgendwie so recht überraschend ins Berufsleben schon recht früh eingestiegen.
Was würdest du sagen, was ist für... So, wenn man das Kommentieren sich mal nimmt, was ist das Herausforderndste beim Golf?
Boah, das sind ein paar Sachen, die sich bei mir auch echt entwickeln mussten. Also ich glaube, ich bin jetzt irgendwie so, weiß nicht, die ersten 5 bis 10 Jahre, was Kritik angeht, vielleicht auch nicht so ganz gut davon gekommen, weil es echt dauert. Ich finde, das Herausforderndste ist, dass du als Kommentator nie weißt, was als nächstes ins Bild kommt. Also wir übernehmen das Bild von der European Tour oder halt von der PGA Tour, sind aber mit dem Regisseur und mit dem Bildmischer nicht in Kontakt. Das heißt, wir müssen reagieren auf das, was wir sehen. Das ist bei den Kommentatoren vor Ort ein bisschen anders, weil denen sagt der Regisseur, hör mal, pass mal auf, Billy Horschel hat gerade einen Igel gespielt, da gehen wir mal hin. Das heißt, die sind ein bisschen anders vorbereitet. Wir können nur reagieren auf das, was wir sehen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich irgendwie mal zu einem Spieler, der im Bild ist, eine kleine Geschichte anfange, dann kann es sein, dass der auch nach dem Schlag direkt wieder raus ist. Und dann ist meine Geschichte noch nicht ganz zu Ende, dann erzähle ich die über das nächste Bild und so. Also das ist für mich ein Timing, was echt lang gedauert hat, was ich hoffe ich jetzt so halbwegs in den Griff bekommen habe, dass man auch wirklich dann was sagt, wenn es was zu sagen gibt und auch am besten zu dem, was die Zuschauerinnen und Zuschauer auch sehen. Also ich würde tatsächlich sagen, größte Herausforderung ist, auf den Punkt kommen möglichst, was ich jetzt, glaube ich, in den letzten anderthalb Minuten nur schwerlich geschafft habe. Ich musste ein bisschen ausholen. Dann wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, was passiert als nächstes und vielleicht schon eine Geschichte vorwegnehmen und bestenfalls in den nächsten Schlag dann schon reinkommentieren. Also ich würde sagen, so ein Redetiming und so ein Gefühl dafür zu bekommen, was man wann sagt, das hat schon ein bisschen gedauert, bis sich das bei mir ganz passabel entwickelt hat, glaube ich.
Wie wichtig ist es, dass man selber spielen kann, ohne dass ich jetzt direkt gleich mit der Tür ins Haus falle und dein Handicap wissen will, aber ich gehe davon aus, dass du den Ball triffst. Wie wichtig ist es, dass man das Spiel selber kann oder gespielt hat oder spielt?
Ich würde sagen, das ist so ein bisschen, es ist eigentlich in allen Sportarten, also bei allen Kommentatoren, die sollten irgendwie den Sport, bin ich der Meinung, jetzt nicht nur ganz durchschnittlich spielen, sondern sie sollten nachvollziehen können, was da gerade passiert, aber auf Profiniveau. Und das ist ein bisschen schwierig, wenn du selber, sagen wir mal, jetzt einfach etwas schlechterer Amateur bist, dann kann es sein, dass du als Kommentator das dann sensationell findest, wenn irgendeiner aus 100 Metern den Ballmeter ranschlägt. Das ist es nicht. Das ist mehr oder weniger schon ein bisschen Standardwerk. Verschiedene Situationen einschätzen zu können, das hilft, glaube ich, schon. Also ich glaube, theoretisch, außer 320-Meter-Abschlag, das kriege ich einfach rein von der Kraft nicht hin, theoretisch und auch praktisch kann ich alle Schläge ausführen, die Profis auch ausführen. Also das soll jetzt gar nicht hochgestochen klingen. Ich kann dann einen von 100 und die können 60 von 100 oder 70 oder sowas. Also ich weiß aber, was ich da sehe. Ich weiß, was sehr gut ist. Ich weiß, was herausfordernd ist, was schwierig ist. Und wenn man sich dann so ein bisschen mehr tatsächlich so in die Profi-Welt reindenken kann, weil man, wie ich habe viel mit Profis gespielt und auch einfach mit sehr guten Amateuren, die viel besser waren als ich. Und wenn du dann da nicht so ganz lost bist, sondern die Schläge auch schon irgendwann mal hinbekommen hast und weißt, wie gewisse Situationen einzuschätzen sind, hilft schon. Also ich würde sagen, der bessere Golfer, genauso wie der früher mal vielleicht in der ersten Liga Fußball gespielt hat, der hat es ein bisschen einfacher, Profisituationen auch einzuschätzen, als der, sagen wir mal, blutige Amateur.
Ja, verstehe ich. Dann lass uns doch mal zu dem Thema Magenta-Sport kommen. Also hattest schon ein bisschen was angedeutet, es war zu lesen, zu hören, jetzt auch schon in der letzten Woche, du warst im Einsatz. Aber vielleicht kannst du einmal vor allem noch erklären, was gab für dich den Ausschlag, dass du gesagt hast, du möchtest dich da gern dem Magenta Sportteam anschließen?
Das waren die ersten Gespräche mit den Verantwortlichen von Thingspool. Das ist die Agentur, die den ganzen Sportbereich organisiert für Magenta TV und Magenta Sport. Das waren super, super wertschätzende Gespräche. Ein Rieseninteresse dran, nochmal ein bisschen einen Schritt weiter zu gehen. Jetzt Stichwort direkt am Anfang haben wir in verschiedenen Teams mit Kommentator und Experte wirklich schon viel Sendestrecke im Doppelkommentar gemacht. Das finde ich also wirklich so Kommentator und Experte richtig abgesteckt, da mit den beiden Zunkers und mit Bernd Rittheimer hat Spaß gemacht. Und jetzt mache ich mit Max Kramer das erste Rolex-Turnier Donnerstag, Freitag. Das ist einfach für mich ist das so die sinnvollste Aufteilung beim Doppelkommentar. Ich bin nicht so ein Fan von zwei Kommentatoren, die dann irgendwie sich den Ball hin und her spielen und rumquatschen. Das ist in meinen Augen irgendwie nicht so das Nonplusultra. Und so sind wir gleich eingestiegen. Das wurde auch schon so kommuniziert, dass mit Experten gearbeitet werden soll. Sie haben einfach richtig Bock gehabt, was draus zu machen. Sie haben nicht nur einen, sondern zwei reine 24-7-Golfkanäle. Das ist einfach auch schon mal echt ein Zeichen. Also, dass du gleich mit zweien einsteigst und die dann ja auch befüllen willst und musst. Das zeigt ja schon, dass du auch Ideen hast, was Content neben dem ganzen Live-Geschehen angeht. Wir haben ein richtig, richtig nettes, super sympathisches Team. Leute, die Golf lieben, die sich aber ja, das ist so ein schmaler Grat, die sich auch so ein bisschen hinten anstellen. Die wollen sich vor der Kamera und vor dem Mikro nicht selber abfeiern, sondern das, was die Zuschauerinnen und Zuschauer sehen und was es zu begleiten gilt. Und das sind die Profis im Bild. Und da sind wir einfach ein klasse Team. Das war der eine Punkt. Und ganz grundsätzlich kommentiere ich seit mittlerweile, glaube ich, 28 Jahren die PGA Tour und die DP World Tour, /European Tour. Damit, ich meine, ich kenne jetzt echt viele von den Plätzen. Ich kenne die Spieler dann teilweise nicht persönlich, aber ich kenne die Geschichten drumherum und alles, was man irgendwie so wissen muss, um über die ein bisschen das zu erzählen. Also meine Steckenpferd-Touren sind einfach die PGA Tour und die DP World Tour. Und ja, die sind jetzt bei Magenta TV, /Sport. Und dann war der Rest irgendwie so ein bisschen inklusive der sehr, sehr guten Gespräche so ein Selbstläufer.
Ja, also ich muss sagen, das vielleicht auch für die Zuhörer. Ich kenne Magenta Sport aus meiner Eishockey-Zeit. Ich habe 3 Jahre bei der Deutschen Eishockey-Liga gearbeitet und kenne daher eben halt die in der Tat auch viele Verantwortliche. Ich glaube, dass es unserer Sportart sehr, sehr gut tut, dass wir da jetzt einen zusätzlichen Player auf dem Markt haben. Ich nehme an, das siehst du auch so, wenn man mal das große Ganze sich anguckt und überhaupt das Thema Golf auch einfach in Deutschland weiter populär zu machen, dann ist das ja eine sehr, sehr große Chance, richtig?
Sehe ich total so. Also ansonsten, ich sehe es als Riesenchance. Und da jetzt einfach so ein bisschen mitwirken zu können, das ist das erste Mal, dass Magenta TV und Sport, dass sie Golf machen. Und wir sind auch noch in der Findungsphase. Wir wollen entwickeln, die Verantwortlichen involvieren uns, Kommentatoren und Experten sagen, wenn ihr Ideen habt und so, macht. Es wird, wie gesagt, es wird diversen Content geben, die beiden Zunker-Brüder Steffen und Flo, mit denen hatte ich auch schon zusammen kommentiert am vergangenen Wochenende, bekannt aus Zunker und Zunker, die Golfshow. Die machen so kleine, knackige Tipps, so 30, 40 Sekunden, sowas wird dann bestimmt mal laufen. Also wir haben echt einiges vor, was ich tatsächlich aber auch erst in den nächsten Wochen und Monaten noch entwickeln muss. Und ja, ich würde sagen, das Budget lässt einfach ein bisschen mehr auch zu. Bei Magenta TV und dann kannst du so ein paar Sachen auch anders angehen und so dieses Gesamtkonzept und einfach wirklich die Lust auch im Konzern selber bei der Telekom, das merkt man auch, die haben auch einfach richtig Bock auf Golf. Das ist auch für mich so ein bisschen wie so ein Neuanfang. Ich meine, ich mache das jetzt seit fast 3 Jahrzehnten. Irgendwann ist alles mal so ein klein bisschen festgefahren. Der deutsche Golfmarkt ist jetzt wahrscheinlich auch nicht super einfach. Ich weiß nicht genau, das sind Zahlen, die weißt du vom DGV wahrscheinlich besser, aber der Durchschnittsgolfer ist über 60 und hat ein Handicap von über 28. Ich weiß nicht, ob ich damit jetzt ganz falsch liege. Ich meine, das sind Zahlen, die ich mal gehört habe. Das ist schon speziell. Da müssen wir irgendwie schon zusehen, dass wir das Ganze auch ein bisschen jünger und knackiger hinbekommen, um die Leute nicht zu verlieren, auch beim Golfschauen im Fernsehen.
Ja, total wichtiger, total spannender Punkt. Da habe ich auch bei mir auf der Liste, würde ich dich gleich noch mal ein bisschen was zu fragen wollen. Aber lass mich erst mal fragen, wo habt ihr eure Base hier in Deutschland? Von wo aus übertragt ihr, wenn du jetzt schon die ersten Einsätze hattest? Thingspool hattest du schon genannt als Produktionsfirma. Wo ist da der Stand?
Wir sitzen gerade noch vorübergehend in Studios in Ismaning, im Agrod-Gelände. Das, keine Ahnung, das werden jetzt die meisten nicht kennen, aber die vielleicht ein bisschen wissen, wo da unten so die Plaza Media und so verschiedene Fernsehproduktionsfirmen sitzen. Das ist da unten ganz, ganz bekannt. Und innerhalb von Ismaning wird dann in den nächsten Wochen umgezogen in Studios, die sagen wir, noch in der Mache sind, die noch vorbereitet werden und ausgebaut. Und irgendwann sollen wir dann aber auch in ein paar Monaten, wir werden nicht alles doppelt kommentieren, kleinere Turniere machen wir dann auch alleine und das wird dann auch aus dem Homecom geben. Eigenes Studio, sorry, bei mir zu Hause in Köln im Keller, bin da technisch sehr gut aufgestellt und es ist tatsächlich, man wird immer darauf angesprochen, aber es ist im Golf ganz egal. Du kommentierst ein Formel-1-Rennen zum Beispiel auch nicht an der Strecke, weil du 9/10 der Strecke von einem Punkt gar nicht sehen kannst, wenn nicht sogar noch mehr, und im Golf ist das Gleiche. Es ist immer so, klingt immer so schön, oh ja, vor Ort, das ist auch nett. Ich war bei vielen Turnieren vor Ort und gehe dann mal über den Platz, bevor ich anfange zu kommentieren. Und dann gehe ich irgendwo in TV-Compound, einen halben Kilometer weit weg vom Golfplatz und setze mich da in eine kleine, unkomfortable, je nachdem, wo man sitzt, etwas überhitzte Box bei übersichtlich technisch ausgebauten Gerätschaften. Da bin ich tatsächlich zu Hause oder dann natürlich auch bei Thingspool einfach 1:1 genauso gut aufgestellt, eher besser sogar zum Kommentieren.
Das heißt, dieses Vor-Ort-Sein ist wirklich für das Kommentieren, es ist kein grundsätzlicher Gewinn, sondern es geht eher darum, dass man dann höchstwahrscheinlich netzwerken kann vor Ort, dass man nochmal Gespräche führen kann. Wenn es jetzt irgendwo so ist, dass man Interviews führen kann, soll, darf, dann funktioniert das natürlich vor Ort in Person auch besser. Aber für das Kommentieren, für deine Tätigkeit, verstehe ich richtig, ist das kein großer Mehrwert.
Ist es nicht. Ist es mittlerweile einfach, also früher hätte ich gesagt zu 95% nicht, mittlerweile würde ich sagen zu 99% mit nicht. Alles, was am Platz passiert, der Regen, ist er stark, ist er mittel, die Windgeschwindigkeit, die Windrichtung, also alles, wo man sagen könnte, dafür müsste ich mal ein Gespür haben, das bekommst du auf diversen Wegen am Bildschirm oder über sämtliche Internetseiten, Social Media, Wetter, was weiß ich, du bekommst einfach mittlerweile alles mit, weil alles so vernetzt ist. Es ist tatsächlich wurscht. Und das Thema, ja, ich kann dann mal irgendwie zwischendurch zu irgendeinem Spieler gehen auf die Range und mal mit dem plauschen, mitnichten. Also das sind ein paar ausgewählte Journalisten, die mal wirklich dicht drankommen. Ja, was weiß ich, so früher so ein Sir Nick Faldo oder so, der konnte mal auf die Range gehen und konnte sich mit Scotty Scheffler mal kurz unterhalten. Ansonsten bist du in einem Interviewer-Pool, kannst vielleicht mal eine Frage reinwerfen. Es werden so viele Interviews im Vorfeld und während des Turniers und danach mit den Spielern geführt, von den Journalisten, die vor Ort sind, die stellen die richtigen Fragen. Also wenn ich da jetzt hingehen würde und würde irgendwie eine Frage stellen, dann ist die im Zweifel vorher schon beantwortet worden. Was wir machen wollen, wo es hingehen soll, ist, dass wir mit den deutschen Spielern so ein bisschen kooperieren und vielleicht am Montag nach dem Turnier oder irgendwie mal zwischendurch oder so, je nachdem, wenn sie den Cut nicht geschafft haben, Samstag, Sonntag, tatsächlich Gespräche führen und die dann vor Ort nach den Begebenheiten fragen, nach Schwierigkeiten, nach ihrer persönlichen Form und so weiter. Das ist auch eine Geschichte, die wir sicherlich angehen werden, die bestimmt ein Mehrwert ist für die Zuschauerinnen und Zuschauer, was ich immer so auch rausgehört habe in den letzten Jahren meiner Tätigkeit, ist, dass diese einfach spannend finden, von den Spielern selber Einschätzung zu bekommen, die natürlich dann das Turnier gerade gespielt haben. Aber um nochmal jetzt final auf deine Frage zurückzukommen, wo ich wirklich zum Kommentieren sitze, ist egal. Ich habe einen Bildschirm. Ich habe nicht die 40 Kamerabildschirme vom Regisseur und dem Bildmischer, sondern ich habe nur das Bild, was auch die Zuschauerinnen und Zuschauer haben, weil nur darauf macht es Sinn zu kommentieren. Also ich brauche einen Bildschirm und wo der steht, ist egal.
Und wie ist so eine Vorbereitung bei dir? Vielleicht kannst du da ein bisschen Einblicke gewähren. Also wenn ihr am Donnerstag auf Sendung geht, wenn es irgendwie losgeht bei den Turnieren, ab wann gehst du in die Vorbereitung rein und wie sehen denn so Tage aus, wirklich was die Moderation oder das Kommentieren, Moderation ist es ja nicht, du bist ja ein Kommentator, genau. Posten, den du hast, wie muss man sich vorstellen?
Mittlerweile ist es so, dass ich am liebsten eigentlich schon so einen Tag vorher anfange, mir so Basics auszusuchen. Beim Golf ist es so, wir haben dann irgendwie 3-4 Stunden zu überbrücken und da gibt es zwischendurch auch mal Strecken. Und wenn die dann das Leaderboard irgendwie zeigen, 1,5 Minuten zum 5. Mal, dann brauche ich auch nicht zum 5. Mal die Namen vorlesen. Da versuche ich dann so ein bisschen zum Austragungsort was nebenher zu erzählen. Das ist ganz normale journalistische Recherchearbeit. Also was könnte die Leute noch interessieren, was so im erweiterten Sinne mit dem Turnier zusammenhängt, wenn sie jetzt in Dubai spielen, keine Ahnung, gibt's 150 Wolkenkratzer, die höher sind als 300 Meter oder was weiß ich was. Irgendwelche Zahlen, die irgendwie so ein bisschen nebenher noch interessant sind. Also reine journalistische Recherche und dann logischerweise Recherche zum Platz an sich. Bestenfalls auch mal ein bisschen zum Architekten und was so seine Philosophie ist und auf die dann auch eingehen, wenn man verschiedene Spielbahnen im Bild hat. Und es ist tatsächlich so, dass ich viele von den Spielern, also Geschichten zu den Spielern und so, jetzt einfach kenne, weil ich sie x-mal erzählt habe, weil ich das jetzt einfach auch schon länger mache. Also mittlerweile der Erfahrungswert spielt schon eine größere Rolle, aber ich habe ganz gern so direkt vor der Sendung, da gucke ich mir natürlich nochmal an, bevor es losgeht, wer führt jetzt gerade, wer wird im Bild sein. Die haben ja dann immer diese Top-Gruppen Donnerstag, Freitag, da weißt du schon immer, wer drin sein wird im Bild. Aber wenn irgendeiner, mit dem man nicht so gerechnet hätte, dazukommt, dann suche ich mir zudem natürlich irgendwie noch ein paar Geschichtchen raus. Beziehungsweise ich bin, glaube ich, kein riesen Multitasking-Talent. Aber was ich mittlerweile kann, ist den Engländern zuhören, mal gucken, was die Interessantes sagen. Da würde ich sagen, pro Sendung übernehme ich da so 2-3 Informationen, weil die dann ganz aktuell sind, wenn die vor Ort sind und da irgendwas gerade mitbekommen haben. Und ansonsten, ist es eigene Recherche und auch nebenher parallel im Internet gucken, wenn irgendwie einer relativ überraschend im Bild ist, zudem mal in die Biografie schauen, ob es da irgendwas Interessantes gibt. Das ist so, ja, das ist einfach journalistische Recherche, wie sie jeder Sportkommentator macht. Die Fußballkollegen haben dann noch sämtliche Statistiken parat und so, da ist ja auch das Gute beim Golf, dass die schon immer von den Sendern angeboten werden. Also wenn man da dann aber irgendwie auch noch eine Ahnung hat, dass Rory jetzt nicht zu den kürzesten auf der Tour gehört und sowas. Ja, das sind alles so rund um alles eigentlich, was man sieht als Zuschauerinnen und Zuschauer. Da sollte ich ein bisschen was zu sagen können. Und man sieht Golfplatz, Spieler, Wetter, man sieht häufig die Skyline oder einen Panoramablick von der Umgebung. Also das sind so Sachen, wenn man dazu dann ein bisschen was sagen kann, dann hilft es in dem Job.
Glaube ich. Und das hat sich dann höchstwahrscheinlich über die, nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte, wie du sagst, hat sich ein Netzwerk aufgebaut, wo du dann auch zwischen den Turnieren immer mal wieder mit Leuten sprichst, telefonierst. Wie muss ich mir das vorstellen? Wo man sich einfach austauscht und sich gegenseitig updatet etc.
Mit Spielern meinst du?
Ja, vielleicht auch Spieler, aber vielleicht auch so mit Personen, die halt auf der Tour irgendwie mit dazugehören und wissen, wie was funktioniert. Ist das so, dass man sich mit solchen Personen denn austauscht und wenn ja, was sind das für Leute?
Das sind, ich glaube, einen meiner ganz alten Kumpel, weil ich jetzt auch seit fast 30 Jahren mit ihm kommentiert habe, das ist Irek Miskov, der hat ja so wirklich als Manager auch Sergio hochgebracht und seine Agentur hat diverse unterschiedliche Spieler, auch Major Champion Louis Wusthuizen, viele Südafrikaner und ganz unterschiedliche Spieler unter Vertrag. Und der ist so tief drin im Weltprofi-Golf in den verschiedenen Touren wie nicht viele andere. Der erzählt mir auch nicht alles und der sagt auch immer, das erzähle ich dir jetzt mal, aber halt ein Schnabel. Das ist natürlich für ihn
ja, als Journalist
auch, ja, es ist für ihn als Journalist natürlich auch ein Spagat. Die Spieler wissen, okay, der kommentiert auch mal und der redet auch mal, aber Irek ist da 100% Profi, der erzählt nichts, was irgendwie den Spielern nicht recht wäre. Aber der gewährt mir auch immer mal so Einblicke, die für mich dann vielleicht schwierig sind, wenn ich mit denen nicht abends beim Abendessen sitze. Und ansonsten habe ich wirklich meine Kritiker, wo ich weiß, dass die mir Feedback geben, mit dem ich auch was anfangen kann. Also ich kann irgendwie mit so einem pauschalen Social-Media-Abgereiher wirklich herzlich wenig anfangen. Also wenn irgendwie einer sagt, der und der hat keine Ahnung. Also ich würde mal behaupten, wir Kommentatoren haben prinzipiell mal alle Ahnung. Ich suche mir die Kritik und das Feedback auch raus, weil es mich besser machen muss. Und irgendein pauschaler Mist macht mich nicht besser. Aber dafür habe ich Leute, die mir nah sind, die sich aber auch trauen, mir zu sagen, hör mal, da und da, das und das kann man auch anders machen und da gebe ich sehr viel drauf. Bei mir im Golfclub sage ich auch immer, Mensch, wenn dann irgendwie so einer um die Ecke kommt und sagt, ach, hast du ja schön kommentiert, das freut dich natürlich, aber so werde ich nicht besser und ich will auch noch besser werden. Ich sage den Leuten immer, Mann, kritisiert nicht. Wenn euch irgendwas auffällt, ist es sowieso immer Geschmackssache. Du erzählst irgendwas zum Schläger, den er in der Hand hat oder warum man neue Eisen spielt und die ältere Dame, die mit Material gar nichts am Hut hat, die interessiert es nicht die Bohne. Du musst halt immer so einen Mittelweg hinbekommen. Da höre ich dann irgendwie so ein bisschen auch auf unterschiedliche Strömungen, sagen wir mal. Aber ich habe einfach ein paar Leute, die ich dann so konsultiere, mit denen ich auch irgendwie quatsche und Manöverkritik steht sowieso an. Das machen wir jetzt in unserem neuen Team auch. In Deutschland ist einfach irgendwie, habe ich das Gefühl, so ein bisschen die Problematik, dass gut gemeinte, konstruktive Kritik immer gleich so negativ ausgelegt wird. Und davon wollen wir wirklich weg, weil wir wollen alle besser werden und das Programm besser machen. Und das ist auch eine Sache, die ich sehr spannend finde. Und wenn man das angeht, dann wird es auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer eine schönere Unterhaltung.
Bevor wir auf die Deutschen so ein bisschen kommen und deinen Blick auf dieses Jahr, was du so denkst, wie du sie siehst und wie du das deutsche Golf vielleicht aus dies, lass mich noch einmal fragen, das hatten wir vorhin kurz angerissen oder du auch, weil ich das ganz spannend finde. Was braucht es denn eigentlich aus deiner Sicht, dass man unsere Sportart einfach noch ein bisschen greifbarer, anfassbarer macht? Also du hattest vorhin schon ein bisschen was angedeutet im Hinblick auf Content, auch gerade so zwischen den Turnieren oder zusätzlich vielleicht auch ein paar kürzere Sachen, die funktionieren, die auch im Digitalen funktionieren, wo ich halt auch glaube, dass Magenta Sport da eine Expertise hat und relativ viel machen kann. So verstehe ich das, ne? Das geht in die Richtung. So denkst du das fürs wahrscheinlich, ne?
Ja, sind, würde ich sagen, zwei Sachen. Erstmal können wir ein paar mehr junge Golfer brauchen. Das muss, das muss bezahlbar sein und es müssen einfach so ein paar Relikte aus dieser spießigen deutschen Golfwelt geschaffen werden, wie Platzreife. Es gibt kein Land der Welt, wo du eine Platzreife machen musst. Von Millionen von Golfern weltweit gibt es in Deutschland noch eine Platzreife, weil irgendwie der Präsident aus dem Golfclub ganz genau wissen will, wer da rumläuft, der hackt sich unter Umständen selber irgendwie einen zurecht, hat aber irgendwie ein Problem damit, wenn Leute noch nicht sich ganz perfekt auf dem Platz zu benehmen. Ganz ehrlich, einen Tag eine Unterweisung, was sind die Basics, dass ich mich nicht verletze, dass ich andere nicht verletze, ich lege ein Divot zurück, ich bessere eine Pitchmarke aus und dann lass die Leute einfach mal auf den Golfplatz kommen. Wir sind so spießig im Vergleich zu Großbritannien, zu den USA. Mein Gott, in Australien spielst du auf normalen Golfplätzen barfuß. Ist es auch ein Rätsel? Wir haben dann wahrscheinlich insgesamt doch in den Führungspositionen noch die Generation, die uns in Zukunft nicht weiterhelfen wird, muss man ganz klar sagen, sage ich auch ganz ehrlich. Wir brauchen einen einfacheren Zugang zum Golf. Das ist ja, glaube ich, hier und da über Schulen funktioniert zum Beispiel schon mal, dass du irgendwie mal auf eine Range gehst oder so. Muss auch mehr werden. Ich weiß nicht, wie viele Golfclubs irgendwie eigentlich eher ein Mitgliederproblem haben. Und dann haben sie trotzdem irgendwie noch solche Hämmer wie diese unsexy Platzreife, die einfach erstmal so eine kleine Blockade und Hemmschwelle ist. Platzreife. Ja, freut man sich, wenn man sie dann geschafft hat und schafft auch irgendwie jeder. Aber wenn du den Leuten sagst, hör mal, Pay and Play ist gut, du machst einen Tag ein paar Stunden beim Pro irgendwie Basics, das brauchen wir definitiv, zwingend. Ansonsten haben wir keine Zukunft, was Nachwuchs angeht im Golfsport in Deutschland. Und dann die Sendung ein bisschen kurzweiliger gestalten, um jetzt mal so vom, wie komme ich zum Golf, zum Medienkonsum zu kommen. Da finde ich, sind wir echt auf einem guten Wege, weil das haben auch Umfragen ergeben, dass Zuschauerinnen und Zuschauer sich mehr unterhalten fühlen, wenn da zwei kommentieren. Und wenn du dann einen Kommentator hast, der einen Experten ins Spiel bringt, der das Ganze von einer, unsere Experten sind alle Profis, mit Bernd Ritthammer zum Beispiel auch mal ein früherer European Tour Profi, der kennt dann die Spieler, der kennt die Plätze. Andere kommen vielleicht ein bisschen mehr vom Teaching-Aspekt. Es gibt wahnsinnig viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die einfach auch Lust haben, hier und da mal erklärt zu bekommen, was man da am besten macht, auch als Amateurin und Amateur, um sich selber ein bisschen verbessern zu können und da so ein bisschen mehr auf das Bedürfnis der Zuschauerinnen und Zuschauer einzugehen. Das haben wir uns auf jeden Fall vorgenommen. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass diese Übertragungen wirklich nochmal auf ein anderes Level gehoben werden und informativer und noch kurzweiliger sind.
Ja, spannend. Also vor allem, wie du das Thema Platzreife, das merkt man, das triggert dich.
Hat man gemerkt.
Ja, also finde ich schon, dass man, aber völlig in Ordnung, fair enough. Also das ist, da haben wir in der Tat noch eine etwas andere Ausgangssituation als in anderen Ländern. Ich persönlich denke immer, wir sind, weil du dieses Spießige angesprochen hast, ich glaube, das zahlt da natürlich ein bisschen drauf ein. Ich glaube, das merke ich auch so aus meiner Community mit Freunden und so, die alle so vielleicht ja so Mitte 30, Mitte 40 so in der Range sind, so da ist das nicht so das Thema, dass unsere Sportart zu spießig ist, weil sich, glaube ich, da sehr, sehr viel auch schon getan hat. Aber ich verstehe deinen Punkt, dass diese Einstiegsbarriere für viele, glaube ich, durch diese Platzreife einfach eine ist, die ja, wo es höchstwahrscheinlich einfacher wäre, wenn das nicht so ist, wie wir es aktuell haben. Aber da kann sich dann ja möglicherweise perspektivisch auch noch was tun. Verstehe den Punkt auf jeden Fall.
Das ist ja auch clubabhängig. Es gibt ja auch Clubs, die machen es besser. Und wenn andere Clubs sehen, Mensch, die machen das so und es tut gar nicht so weh, einen, der keine Platzreife hat, auf den Platz zu lassen und der sieht danach nicht aus, als wäre einer mit dem Motocross-Motorrad über die Wiese gefahren. Dann, es dauert. So dieses Umdenken in den Golfclubs insgesamt braucht einfach irgendwie so ein bisschen länger. Das ist, erinnert fast so ein bisschen an ein großes Amt.
Wie blickst du, lass mich das noch fragen, auf so Formate, gerade im digitalen Social-Media-Bereich? Viele, ich auch, gucken verstärkt drüber, über den Teich nach Amerika, wo ganz, ganz viel passiert, wo immer mal wieder auch Indoor-Golf mit der TGL-Serie ja übertragen wird, wo Spieler verkabelt sind, aber auch andere Formate, wo Leute auf dem Golfplatz sind, die man aus anderen Sportarten kennt, die dann irgendwie mit Profis spielen, wo eine Kamera dabei ist. Hilft das alles aus deiner Sicht, um die Sportart irgendwie zu transportieren und anfassbar zu machen?
Schwierig, da muss ich mich lösen von meiner eigenen Erwartung, von meiner eigenen Art, unterhalten zu werden. Und weil ich den Job jetzt halt so lang mache, wenn die mit den Caddies sprechen und so, das ist jetzt für mich irgendwie alles nichts riesig Neues. Also ich muss so ein bisschen dann seitlich denken und darf nicht von dem ausgehen, was ich irgendwie interessant finde. Ich glaube schon, dass die Leute das cool finden, da ein bisschen reinzuhören. Und ich bin in meinem ganzen Leben noch nie einer gewesen, der auf Promis abfährt. Also wenn jetzt irgendwie ein Schauspieler oder was weiß ich wer mit Handicap 20 da bei einem Pro-Am mitspielt, sorry, Bill Murray unterhält mich noch, weil der zwischendurch ganz lustig ist beim Pebble Beach Pro-Am oder sowas, um mal den zu nennen. Finde ich dann cool, wenn es ein, was weiß ich, Tennisspieler ist, wer ist es, Andy Murray oder so, der auch richtig gut Golf spielt. Wenn ich mir den Schwung, wenn das irgendwie cool ist, wenn die richtig gut Golf spielen, dann gehört es für mich auch ins Fernsehen. Aber ich brauche jetzt wirklich nicht eine Schauspielgröße, vor der ich, was einen Schauspieljob angeht, riesig Respekt hat auf dem Golfplatz. Aber, und jetzt muss ich wieder so parallel denken, es scheint viele zu geben, die das sehen wollen. Und ganz ehrlich, alles, was die worauf die Zuschauerinnen und Zuschauer Lust haben, wenn wir das als Feedback irgendwie bekommen, mach doch mal das und das. Und das sind nicht nur zwei, sondern es sind ein paar mehr. Und es entwickelt sich so ein roter Faden, dass du sagen kannst, Mann, die Leute wollen einfach die Promis Golf spielen sehen. Machen. Alles, was gut ist für den Golfsport, alles, was gut ist für Golfübertragung, machen.
Ja, auch da kann ich das total verstehen. Wir versuchen da im Verband auch das ein oder andere einfach jetzt mal auszuprobieren, wo wir mal gucken, wie das angenommen wird. Ich glaube, am Ende geht es schon darum, da sehe ich so wie du, machen ist schon wichtig. Also einfach auszuprobieren, zu machen, um auch zu sehen, wie was funktioniert und angenommen wird. Nur so kommt man dann ja auch ein Stück weit nach vorne und kann sich irgendwie weiterentwickeln. Und dann lass uns noch mal auf die Deutschen gucken. Wie blickst du da grundsätzlich drauf? Wen hast du vielleicht so im Blick auch für dieses Jahr, der aus deiner Sicht irgendwie einfach gute Runden spielt, eine konstante Saison zeigen kann? Das ist ja, Matti Schmidt war mein Auftaktgast hier im Podcast vor ein paar Wochen noch im alten Jahr. Das ist sicherlich einer, den man irgendwie natürlich nennen muss, aber da gibt's ja auch noch weitere Personen, die richtig gut spielen können.
Ja, das ist halt echt die Sache. Jeder einzelne Deutsche, den wir kennen, von dem wir schon mal gehört haben, der kann. Und wie? Alle können. Ja. Alle. Marcel Sieben und Nikolai von Dellingshausen können. Ich glaube, Nico hat jetzt, das hat er auch im Interview gesagt, finde ich auch süß. Er hat einfach irgendwie Nachwuchs und Familie und so jetzt erstmal im Kopf. Ich würde behaupten, das ist jetzt nicht die allerbeste Voraussetzung dafür, an sein sportliches Limit zu gehen, weil also die Jungs, die oben sind in der Weltrangliste, die haben, glaube ich, erst Golf und dann die Familie so ungefähr. Ist jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Aber kann sein, dass der vielleicht hier und da einfach auch mal ein bisschen abgelenkt ist und dann mit der Familie, was ja auch total verständlich ist, jetzt nicht den hundertprozentigen Fokus dann oder den Schalter umgelegt bekommt auf Golf. Bin ich gespannt, wie er es hinbekommt. Marcel ist unsere Größe auf der DP World Tour. Der hatte im Interview gesagt, er hat das Gefühl gehabt, letztes Jahr hier und da ein bisschen zu aggressiv zur Sache gegangen zu sein. Also der weiß auch, an welchen Stellschrauben er zu drehen hat, um besser zu werden, um weiterhin oben mitzuspielen und auch um Siege. Das sind natürlich die beiden auf der DP World Tour. Es sind ja einige, die Karten verloren haben. Ich bin gespannt, wie Max Kiefer zurückkommen kann mit ein paar Turnieren, die er auf der DP World Tour spielen kann. Aber ansonsten ja vermutlich dann auch Challenge Tour. Und in den USA, gut, klar, Matti Schmidt ist mittlerweile von der Weltranglistenposition her unser Bester. Da habe ich mich auch mit Bernd Ritthammer drüber unterhalten. Der ist aber auch der bringt einfach alles mit sich. Das ist so ein gechillter, konzentrierter, der kann auch schlechte Schläge gut abhaken. Logischerweise ist es ein Riesentalent. Ich finde immer, es hilft sehr, wenn du auf Top-Amateur-Niveau schon gewonnen hast. Also wenn sich Leute überlegen, ins Profilager zu gehen, die irgendwie aus einem Monatsteller oder sowas noch nichts gewonnen haben, aber trotzdem Handicap -5 haben, würde ich immer eher als ein bisschen schwierig ansehen. Die können Golf spielen, aber darauf kommt es am Ende nur ein bisschen an. Klar musst du Golf spielen können und solltest den Ball schlagen können, keine Frage. Aber wer sich am Ende echt durchsetzt, das sind die zwischen den Ohren, ist nichts Neues, aber die zwischen den Ohren richtig frisch sind. Ja, das ist, jeder wüsste gerne, wie kommt man da hin. Irgendwie offensichtlich haben die Deutschen dafür, dass wir jetzt deutlich mehr Golfer haben als Spanien, Frankreich, Dänemark, Schweden und diese Nationen aber insgesamt, was Erfolge angeht, glaube ich, trotzdem erfolgreicher sind als wir oder besser, hingen wir da so ein klein bisschen hinterher. Fragt sich natürlich immer jeder, woran es liegt. Da gibt es immer so ein bisschen Mutmaßungen, aber ich würde, was das Gesamtpaket angeht, tatsächlich Stefan Jäger ist natürlich auch spannend zu sehen, aber Matti, mir vorstellen, dass Matti in diesem Jahr auf der PGA Tour sein erstes Ding gewinnt.
Und gibt es darüber hinaus so eher, also wirklich gar nicht despektierlich gemeint, so eher vielleicht auch noch von den Jüngeren, zweite, dritte Reihe, du hast jetzt auch schon angesprochen, das hat der ein oder andere die Karte irgendwie verloren. Gibt es irgendwie Spieler, wo du denkst, Mensch, da hätte ich eigentlich gedacht, die machen nochmal irgendwie schon einen Schritt oder haben das Zeug dazu?
Wer echt einen Schritt gemacht hat, der hat auf der Asian Tour gewonnen. Ich meine, Dominik Voss war, glaube ich, auch vor 10 Jahren schon riesig gehypt. Und der hat ja einen Schwung, keine Ahnung, der ist ja so klassisch und grandios zum Angucken wie der von Adam Scott oder so. Kann alles und dann sieht man eben, dass das nicht reicht. Der ist mit Sicherheit fleißig, der trainiert, der hat einen coolen Schwung, der kann alles, der kann putten, chippen und was weiß ich. Und dann dauert es eben doch ein paar Jahre, bis er jetzt sein erstes großes, ich meine, dieses Asian Tour Turnier letztes Jahr von Dominik müsste sein erster so großer Titel irgendwie noch nach Challenge Tour gewesen sein. wenn es dann irgendwann mal, wenn der Schalter einmal umgelegt ist, es passt alles 4 Tage, dieses Selbstvertrauen, was du durch so diesen Sieg noch einfahren kannst, ich glaube, das ist echt nicht zu unterschätzen, weil dann kommt beim nächsten Turnier so eine gewisse Lockerheit dazu. Du hast dir selber bewiesen, du kannst gewinnen. Das hat Nico ja auch gesagt. Das ist nochmal was anderes. Also ich spreche jetzt von Nikolai von Dellingshausen. Das ist nochmal was anderes, nur in Anführungszeichen nur DP World Tour Spieler zu sein oder Gewinner. Das ist einfach, du hast dich dann am Ende gegen 156, 140, 120, wie viel auch immer durchgesetzt, die alle richtig gut Golf spielen können. Das kann mal mit 4 richtig guten Tagen auch bei, weiß ich denn nicht, bei Freddy Schott und Nick Bacham, wenn er dann mal wieder auch ohne Schmerzen spielen kann. Der hat ja auch schon gewonnen in Südafrika. Relativ schnell gehen. Aber ja, also im Moment sind glaube ich, die ich jetzt in erster Linie angesprochen hatte, schon die Tourkarten haben, vollen Spielberechtigung. Dann werden einige auf der Challenge-Tour unterwegs sein. Aber ich bin auch, ich finde es auch echt schwierig und ich bin nicht dicht genug dran, um bei irgendeinem sagen zu können, boah, das ist so ein Talent, der kann es ganz nach oben schaffen, weil sich das echt erst entwickeln muss, beziehungsweise weil du nicht in den Köpfen drin steckst. Also wenn du jetzt bei einem DGL-Spieltag auf die Range gehst, aufs Puttinggrün und sowas und siehst die Jungs, dann würdest du, naja, also auf jeden Fall mal bei der Hälfte sagen, Gott, die können auch bei den Profis mitspielen. Die hauen mittlerweile mit 16 den Ball 290 Meter. Das ist einfach nicht das, worauf es dann letztlich ankommt. Und ich persönlich für mich finde es schwierig und das wäre auch jetzt so ein bisschen, ja, fehl am Platz oder anmaßend oder so, wenn ich sagen würde, von dem glaube ich, er schafft es und der nicht. Also da bin ich auch definitiv wirklich an den Spielern dann nicht nah genug dran.
Dann lass mich abschließend noch fragen, durch die ganzen Jahre und Jahrzehnte, wer gibt es Spieler, wo du dich eigentlich schon vorher freust, wenn die dabei sind, die zu kommentieren? Wer hat es dir so angetan? Oder gab es vielleicht auch welche in der Vergangenheit, wo du sagst, so boah, also da habe ich immer nicht nur gerne kommentiert, sondern einfach auch gerne zugeguckt vom Schwung her, vom was auch immer.
Klar, ich habe so meine so Schwungidole. Gut, jetzt brauchen wir über Rory nicht reden. Ich hatte eben Adam Scott mal erwähnt, finde ich sensationell. Ich bin totaler Fan auch von Marco Pentsch. Ich finde die letzte Saison, und das ist ein super bodenständiger, ganz demütiger, der auch mal schwierige Zeiten hinter sich hatte. Das finde ich klasse, dass der so gut gespielt hat und jetzt auf die PGA-Tour kommt. Das ist einer für mich, einer der spannendsten, weil der auch echt eine Riesenlänge mit sich bringt, für die amerikanischen Plätze zu beobachten, wie wohl er sich fühlt in den USA. Das ist für die europäischen European Tour-Spieler immer nochmal ein Umgewöhnen, so Stichwort Community und sowas und eher einzeln alleine unterwegs sein auf der PGA-Tour. Das kann auch nicht jeder. So der Spanier Jorge Campillos zum Beispiel, einer, der hat sich da irgendwie nicht so üppig wohl gefühlt in seinem Jahr auf der PGA-Tour. Und dann passen auch die Leistungen nicht. Also ist immer nochmal eine andere Sache. Ich suche sie mir tatsächlich so ein bisschen aus, auch nach dem, was sie so in Interviews von sich geben, wenn das irgendwie so ein bisschen subtil, bisschen nett, bisschen irgendwie so intelligent ist und nicht gleich beleidigt, wenn man mal irgendwie vielleicht ein bisschen eine kritische Frage gestellt bekommt, wie sie sich auf dem Golfplatz benehmen. Also diese Rumspuckerei mitten in der Kamera links vom Grün finde ich ätzend. Bin ich auch der Meinung, darf ich auch als Kommentator durchaus kritisieren, weil ich kenne die Etikette im Golf und an die müssen sich Spieler genauso halten. Dieses ewige Gefluche von Tyrrell Hatton, für das sich die englischen Kommentatorenkollegen dann immer entschuldigen müssen, geht mir total auf den Zeiger. Das ist einfach, da sind auch ein paar junge Leute, die brauchen das nicht zu adaptieren, wenn Mr. Hatton irgendwie mal wieder irgendwas quersitzen hat und der 150-Meter-Schlag, der leider nur 3 Meter an der Fahne war und nicht einen mit einem großen F irgendwie begleiten muss. Das sind dann Sachen, die finde ich nicht so toll. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, sind die meisten, die ich im Bild habe und gerade so auf der DP World Tour, das sind irgendwie ganz sympathische Typen. Ich glaube, jeder von denen, die ich kommentiert habe, auf der DP World Tour zumindest, hatten einfach in der Siegerehrung, als sie gewonnen haben, dann Tränen in den Augen. Da sieht man, was es denen bedeutet. Da ist jedem Einzelnen habe ich das Ganze gewünscht. Von daher, ich würde fast eher sagen, es gibt ein paar Spieler, die ich jetzt aber nicht alle irgendwie namentlich nennen will. Da freue ich mich nicht so, wenn ich sie sehe, auch auf der PGA Tour. Die kommentiert ganz normal und auch völlig wertfrei. Logischerweise ist ja mein Job. Aber ich würde sagen, den Großteil der Spieler, da wünsche ich jedem den größtmöglichen Erfolg und habe riesen Respekt davor, dass die es überhaupt geschafft haben, so hoch zu kommen. Mit unterschiedlichen Schwüngen, mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Stärken in Statistiken hier und da. Also ich finde die Jungs fast alle sehr bewundernswert.
Gregor, dann haben wir das auch noch. Dann haben wir doch einen schönen Rundumschlag gemacht, sage ich mal. Ich drücke die Daumen, dass das bei Magenta so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt. Kann natürlich alle nur animieren, da mal einzuschalten. Jetzt diese 2 Kanäle, die es da gibt, wie du gesagt hast, wo regelmäßig Golf läuft. Und ja, bin gespannt, wie sich's weiterentwickelt. Und danke dir für deine Zeit.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, Gott sei Dank. Mach's gut.
Bis dann. Ciao, ciao.
Das war die dritte Folge von Lange Rede, kurzes Spiel. Abonniert unseren Podcast, damit ihr ab sofort keine neue Folge mehr verpasst. Und schickt mir gerne euer Feedback, Anregungen oder Wünsche an meine E-Mail. krüger@dgv.golf.de ist die Adresse. Ich freue mich über wirklich jede Meinung. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann, euer Konstantin.